Herzlich willkommen zum Figaro-Café aus dem Hörsaal 2010 des Instituts für Philosophie der Universität Leipzig. Zu Gast ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren. In den letzten 3 Jahren bekannt wurde er mit seiner philosophischen Reise Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Herzlich willkommen, Richard David Precht. Kurzer Abriss. Kleine Biografie des Schaffens. Richard David Precht, Jahrgang 64, Abitur, Zivildienst, Studium der Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte in Köln, Promotion mit allen notwendigen Fußnoten und Querverweisen über Robert Musil, freier Journalist, Autor von Romanen, die zunächst nicht viele Menschen kaufen wollten. 1999 das Schiff in Noor, 2009 neu herausgegeben unter dem ursprünglichen Titel Die Instrumente des Herrn Jörgensen und 2002 Die Kosmonauten, persönlich ein Lieblingsbuch von Richard David Precht. 2005 dann die, wie ich finde, hinreißende Geschichte seiner Familie, Lenin kam nur bis Lüdenscheid. Und 2007 dann das Buch, das, und das war schon eine Leistung, Harpe Kerkeling und sein Pilgerbuch von Platz 1 der Bestsellerlisten verdrängt hat. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mittlerweile über 1 Million Mal verkauft und in über 20 Sprachen übersetzt. 2009 folgt Lieber ein unordentliches Gefühl. Im vergangenen Jahr, im vergangenen Herbst, die Kunst, kein Egoist zu sein. Richard David Precht und Elke Heidenreich ist schuld daran, dass sich ihr Leben dramatisch verändert hat. Stimmt's?
Das stimmt ohne jeden Zweifel. Wenn Elke Heidenreich, wer bin ich und wenn ja, wie viele, nicht hochgehalten hätte in die Kameras und gesagt hätte, wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie glücklich, würde ich vermutlich heute Abend hier nicht sitzen.
Sind Sie dankbar oder verfluchen Sie Elke Heidenreich
dafür? Oh nein, ich bin sehr dankbar. Ich meine, natürlich habe ich in meinem Leben heute einigen Stress mehr, als ich vorher hatte. Aber das ist Leiden auf verdammt hohem Niveau und es wäre völlig unverfroren, Elke Heidenreich zu verdammen. Nein, ich bin ihr sehr dankbar.
Und wie erleben Sie den Erfolg? Nur als angenehm oder auch als ziemlich stressig?
Überwiegend als angenehm. Ich glaube, wenn man gerne und viel über die Gesellschaft nachdenkt und dann die Chance hat, das auch tatsächlich an den Mann und an die Frau zu bringen, nicht nur in Form von Büchern, sondern wenn ich jetzt zu einem gesellschaftlichen Problem eine bestimmte Ansicht habe, dann habe ich eine relativ realistische Chance, dass eine gute Zeitung ein Essay dazu druckt. Das ist eine Situation, von der habe ich vorher mehr als 10 Jahre lang geträumt. Und das ist natürlich unglaublich privilegiert. Sekundäreffekte, über die man weniger nachgedacht hat, ist, dass man sich überlegen muss, wenn man über die Straße geht, ob man tatsächlich so unrasiert, wie ich das morgens gerne mache und im Wollpulli da lang geht, weil man von Leuten eben erkannt und angesprochen wird. Das ist teilweise schmeichelhaft, aber nicht in jeder Situation wünschenswert.
Und es ist auch ein regelrechter Hype um Ihre Person entstanden, also viele Einladungen in Talkshows, die Sie hin und wieder auch wahrnehmen. Es interessiert, wie lebt Precht privat, mit wem lebt er, warum eigentlich, wie war seine Kindheit. Bei Bild.de findet man dann Auszüge aus dem sehr, sehr umfangreichen Buch Lenin kam nur bis Lüdenscheid. Mit 3 lief er durch Solingen und rief Ho, Ho, Ho Chi Minh. Meine Mutter sagte, so kannst du schneller laufen. So verkürzt wird man dann dargestellt. Das ist letztendlich nicht wirklich befriedigend, oder?
Nein. Ist es nicht. Also in der Mediengesellschaft werden auch viele Äußerungen, die man tut, dann so zusammengedampft, dass man sich darin selber nicht wiedererkennt. Dieses Problem haben Politiker natürlich auch, haben Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, in großem Maße. Und das Gleiche passiert mir auch. Die Bild-Zeitung, der ich kein Interview gegeben habe, sondern wo wir einen Fragenkatalog erstellt haben und den dann dahin geschickt haben, damit quasi die Formulierungen nicht mehr geändert werden können. Die haben das Ganze publiziert unter der Überschrift, ich durfte mir als Kind nicht die Zähne putzen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ich habe in Lenin kam nur bis Lüdenscheid erzählt, dass meine Eltern bei 5 Kindern andere Prioritäten gesetzt haben, als zu überwachen und zu kontrollieren, ob wir uns die Zähne putzen. Aber sie haben es uns selbstverständlich nicht verboten. Und da entsteht natürlich ein Zerrbild von 68, das der Bild-Zeitung sehr gut in den Kram passt und in dem ich mich da nicht wiedererkenne.
Wobei Sie ja selbst dann nachgelegt haben und erzählt haben, dass Sie mit dem Zahnputzbecher in erster Linie den Kies aus dem Aquarium geschickt haben.
Ja, für irgendwas musste er ja taugen. Naja, ich habe natürlich, es ist ja häufig so, dass man sich dann seine eigene trotzige Ideologie zurechtlegt. Also ich verkünde gerne zum Unwillen meiner Frau, dass ich sehr gute Zähne habe und vor allen Dingen deswegen, weil ich sie so selten geputzt habe in der Kindheit. Möglicherweise besteht da sogar tatsächlich ein Zusammenhang, denn die Möglichkeit, die entsprechenden Antikörper zu entwickeln, haben sie nicht, wenn sie als Kind so exzessiv die Zähne putzen. Also es gibt auch Zahnärzte, die durchaus dieser Theorie beipflichten würden.
Andere
das heißt aber nicht, das Gegenteil sei der Fall. Das heißt also nicht, man sollte die Kinder systematisch vom Zähneputzen abhalten. Aber übertriebenes Zähneputzen ist natürlich genauso wie übertriebene Wärmeprotektion. Wenn Sie die Kinder mal ganz, ganz tief einmanteln, dann lernen die nie mit Kälte umzugehen und dergleichen mehr. Das heißt, wir neigen heute, während man in 50er, 60er Jahren mit manchen Dingen zu lax war, neigen wir heute ganz deutlich zum Übertreiben, im Gegenteil.
Wollen wir es noch für möglich halten, dass Sie von Ihrem Vater möglicherweise hervorragendes Zahnmaterial genetisch mitbekommen
haben? Meine Eltern haben beide schlechte Zähne.
Okay, dann scheidet das aus. Richard David Precht im Figaro-Café, im vollbesetzten Hörsaal 2010 des Instituts für Philosophie der Universität Leipzig. Einige genießen seit Jahrzehnten wieder das Gefühl, wie es ist, auf Treppenstufen zu sitzen. Ich bin dankbar, dass Sie das auf sich nehmen. Wir werden musikalisch begleitet von Stefan König mit eigenen Kompositionen. Eigentlich wollte er, Adorno-Komposition spielen, aber auf dem E-Piano, was wir heute leider noch zur Verfügung haben, kommt Adorno nicht in Frage, aber König. Stefan König im Figaro-Café aus einem Hörsaal. Hörsäle sind keine Konzertsäle. Wir schaffen das trotzdem, Stefan. Den aufblasbaren Steinway gibt es auch noch nicht. Alles sehr bedauerlich. Das Figaro-Café mit Richard David Precht, Erfolgsautor, aufgewachsen in einem politisch sehr linken Elternhaus und von klein auf Aquarianer. Das sind Menschen mit Aquarium. Und in einem Aquarianer-Forum, Herr Precht, habe ich diesen Eintrag gefunden. Was zeichnet den Aquarianer aus? Er ist meistens geduldig, tierlieb, interessiert bis neugierig. Er hat Lust, eine gewisse Menge an Zeit und Geld in sein Hobby zu stecken. Und was putzig ist, die Grundelliebhaber haben festgestellt, dass die meisten von ihnen zwischen September und Dezember geboren sind. Ich halte fest, sie sind am 8. Dezember geboren. Stimmt der Rest auch?
Wahrscheinlich nicht falsch. Ich muss allerdings zu meiner Ehrenrettung sagen, Grundeln habe ich nicht in meinem Aquarium.
Können Sie kurz erklären, was Grundeln sind?
Ja, Grundeln sind bodenbewohnende Süßwasser- und Meeresfische.
Eine ganz große Familie, ne?
Ganz, ganz große Familie. Sie haben eine Besonderheit, die sie besonders attraktiv macht. Und das liegt darin, dass sie ein relativ ungeklärtes Geschlechterverhältnis haben. Das heißt, wenn Sie mehrere männliche Grundeln in ein Aquarium unter günstigen Bedingungen halten, dann wird sich mit der Zeit die eine oder andere Grundel verwandeln in ein Weibchen. Und das ist natürlich ein wunderbarer Trick der Natur. Man stelle sich mal vor, diese Möglichkeit wäre dem Menschen gegeben. Das heißt also, in Gefängnissen würden sich viele Probleme nicht mehr stellen. Und ich finde es bedauerlich, dass all diese wunderbaren Möglichkeiten mit Zweigeschlechtlichkeit umzugehen, es gibt noch viele, viele mehr in der Natur, ausgerechnet bei Menschen so eingeschränkt ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen, so wie sie ist, ein wirklich tatsächlich vorteilhaftes Modell der Evolution ist, sondern ich glaube, dass sie sich nur deswegen durchgesetzt hat, weil sie kein tödlicher Nachteil war.
Gut, auf der anderen Seite, dadurch, dass wir so problematisch sind, können Sie natürlich Erfolg mit Büchern haben, wie Sie sie schreiben.
Das stimmt. Also Bücher über die Liebe werden nicht von glücklich Liebenden gekauft.
Eben. Ja. Deshalb soll die Grundel an sich jetzt auch links liegen bleiben. Widmen wir uns viel mehr hingegen dem von Ihnen sehr geschätzten Elefantenrüsselfisch. Was hat der zu bieten?
Ja, also Elefantenrüsselfische, und das ist die Hauptbesetzung in meinem Aquarium. Also dieses Aquarium hat 800 Liter.
Wie groß ist das, dass man die Dimension?
2 Meter lang, 60 Zentimeter breit und 65 Zentimeter hoch. Das heißt, das Fassungsvolumen ist deutlich mehr als das einer normalen Badewanne. Sie könnten rein theoretisch baden, aber dieses Becken ist also voll mit Moorkienholz, Wurzeln und Pflanzen. Das sieht also wie ein Regenwald innen drin aus. Und da leben 11 Elefantenrüsselfische drin. Und das Besondere an Elefantenrüsselfischen ist, sie gehören zur Familie der Nilhechte, der Murmiriden. Das hört sich jetzt nicht besonders spannend an, aber sie haben eine Besonderheit, die sie in der Tat äußerst attraktiv macht. Sie sind das einzige im Universum bekannte Lebewesen, dessen Gehirngröße in Relation zur Körpergröße vorteilhafter ist als beim Menschen. Das heißt, sie haben in Relation zum Körpergewicht das größte Gehirn.
Also auch größer als bei Delfinen, obwohl es ja keine Fische sind.
Ja. Also der Mensch ist tatsächlich die Nummer 2 hinter den Elefantenrüsselfischen. Und dann kommen die Wale, die Delfine, Schimpansen kommen dahinter und so weiter. Aber das ist natürlich beeindruckend, weil man sich fragt, was tut dieser Fisch mit diesem enorm großen Gehirn? Und das ist schon eine unglaublich spannende Frage. Und ich sitze in der Tat auch heute noch, jetzt nach mehreren Jahren, immer noch abends, weil sind sie besonders aktiv vor dem Aquarium, statt Fernsehen zu gucken. Und versuche mir zu überlegen, was macht dieser Fisch mit seiner überragenden Intelligenz? Ich weiß es bis heute nicht, aber ich bin ziemlich sicher, mittlerweile fragen die Fische sich das Gleiche über mich.
Weiß ich gar nicht, ob die sich das fragen, weil die würden sich wahrscheinlich nicht so eine dumme Frage stellen wie, hat er nichts Besseres mit seiner Zeit zu tun, als uns hier anzuglotzen? Denn die hätten ja möglicherweise, weil sie schlauer sind als wir, Verständnis dafür, dass jemand sich die Zeit nimmt, sich vors Aquarium setzt und meditiert.
Ja, also Sie selber haben auch unglaublich viel Freizeit. Und das ist natürlich interessant. Das heißt, Sie machen unglaublich viel am Tag, was Sie nicht tun müssen. Das ist ja was Menschen charakterisiert. Wir haben ein Gehirn, das zu groß ist für unsere normalen Überlebensfunktionen. Und das sich auch nicht aus Vorteilsgründen so entwickelt hat. Es hat sich natürlich in der Primatengemeinschaft, in der Horde, als ein Vorteil herausgestellt, wenn Sie schlau waren. Aber es ist natürlich kein Vorteil, dass sie in der Lage sind, auf Grundlage ihrer enormen Intelligenz und ihrer enormen emotionalen und sozialen Sensibilität, sich Fragen zu stellen wie, wo komme ich her, ja, was ist der Sinn meines Lebens und dergleichen mehr. Das sind keine vorteilhaften Fragen, sondern im Huckepack der Evolution sind wir intelligenter geworden, als wir sein müssten, mit einer sehr bedauerlichen Folge für den Menschen, nämlich, dass wir nicht dauerhaft glücklich sein können. Es ist eine Folge unserer Intelligenz, nicht dauerhaft glücklich sein zu können, weil unser Gehirn sich nicht immer im Idealzustand befindet. Wir vermuten, dass das bei den meisten Tieren, ohne das genau wissen zu können, der Fall ist. Der Mensch hat ein Gehirn, was ihn eigentlich ständig überfordert, was auch ständig neue Anregungen braucht. Wir langweilen uns. Vermutlich sind wir die einzigen Tiere, die sich pausenlos langweilen würden, wenn sie keine neuen Inputs bekommen. Und das ist bei Elefantenrüsselfischen offensichtlich ein bisschen ähnlich. Das heißt, sie haben ein Sozialverhalten, das sehr stark an Menschen erinnert. Man kann diese Fische nicht alleine halten, dann verblöden sie. Ja, sie werden autistisch. Ein alleingehaltener Elefantenrüsselfisch fängt irgendwann an, den ganzen Tag Blätter in die Luft zu werfen. Also sowas, was man vielleicht auch von einzeln gehaltenen Menschenaffen kennt.
So. Ja. Oder Taubenfutter.
Husch. Ja. Husch. Also ja, das ist einfach so sozusagen so gelangweilte Beschäftigung, einfach irgendetwas zu tun, weil er offensichtlich obertourig im Gehirn funktioniert und keinen Verwendungszweck hat. Sie können aber auch in Gruppen es nicht gut miteinander aushalten. Das heißt, es gibt ein sehr kompliziertes soziales Schach zwischen Elefantenrüsselfischen wie zwischen Menschen. Das heißt, es gibt Sympathien, es gibt Antipathien. Eine lange Zeit gab es keinen Chef Und das führte dazu, dass die Fische sich unglaublich gebissen haben. Die sehen sehr süß aus. Sie sehen aus wie kleine Delfine, können aber verdammt hart zubeißen und sich auch wechselseitig umbringen. Und irgendwann hat sich ein Chef herauskristallisiert, der die Hälfte dieses gesamten Beckens für sich selber reklamiert und der Rest lebt in der anderen Hälfte. Und der Chef geht alle 2 Minuten rüber, ja, geht einmal wie der Teufel in die Säue, ja, jagt die anderen und geht dann wieder zurück. Und seitdem sind die anderen untereinander friedlich. Das ist eine schöne Demonstration der Theorie von Thomas Hobbes im Leviathan, dass es einer starken Zentralgewalt bedarf, damit die Menschen sich untereinander vertragen. Das könnte man anhand von Elefanten-Rüsselfischen demonstrieren. Es ist in der wissenschaftlichen Literatur nie beschrieben worden. Das nennt man in der Verhaltensforschung, nennt man das Polizeifunktion. Und das kennen wir von vielen Primatenarten, also von Affen. Wir kennen es überhaupt nicht von Fischen. Aber ich habe schon mit einer Reihe von Philosophen, auch von Biologen da gesessen, die haben sich das bei mir angeguckt, weil das ist, passiert jeden Tag. Alle 2 Minuten geht er darüber, geht da runter und man sieht also, wie das funktioniert. Es ist relativ einfach zu zeigen. Und das ist eine ausgesprochen spannende Geschichte, weil diese Struktur hätte sich nicht herausbilden müssen. In anderen Kräfteverhältnissen, man kann das in Zoos beobachten, gibt es andere Strukturen, die sich herausbilden. Das heißt, diese Tiere sind in ihrer Schwarmstruktur sozial flexibel. Und das haben sie mit den Menschen gemeinsam.
Spannend. Bei diesem Alpha-Rüssel, Elefanten-Rüsselfisch, da habe ich jetzt gerade einen Moment lang über Gaddafi nachgedacht, ob der in dieser Funktion vielleicht doch irgendwie seinen Platz genießen sollte, aber das lassen wir lieber beiseite.
Ich glaube, ich würde ein Clownsfisch besser passen.
Ja, aber was für einer. Aquarianer, widersprechen Sie mir gerne, Herr Precht, stelle ich mir vor, auch so als Mini-Schöpfer, also so wie Modelleisenbahner, Mini-Schöpfer eines gedacht und geplant gut funktionierenden Systems. Ist das auch eine Sehnsucht nach Ordnung?
Ganz bestimmt. Also meine Sehnsucht nach Ordnung ist sehr
ausgeprägt. Also die Wohnung in Köln, darf ich ganz kurz sagen, soll super aufgeräumt wirken.
Ja, das hat ein Journalist von der Welt geschrieben. Da sehen Sie auch mal zur Verkürzung von Dingen. Wenn Journalisten zu Besuch kommen, räume ich vorher auf.
Und Sie lassen sie wahrscheinlich auch nicht in alle Zimmer.
Auch nicht in alle Zimmer. Also mein Schreibtisch ist meistens relativ gut aufgeräumt. Mein Kleiderschrank weniger. Und der wird aber Journalisten dann auch nicht gezeigt.
Gut, Sehnsucht nach Ordnung.
Ja, Sehnsucht nach Ordnung, starkes Element. Ich habe als Kind akribisch Briefmarken gesammelt, ich habe Knochen gesammelt, ich habe Gesteine gesammelt, ich habe die beschriftet. Also diese Idee der kleinparadiesischen Gestaltung, von der Sie gesprochen haben, die ja auch viele Gärtner haben, dass man sich so einen Locus Amoenus schaffen will, in dem die Welt eigentlich ideal abgebildet ist, die finde ich sehr verführerisch. Beim Garten habe ich das nie realisiert. Ich hatte so Barockfantasien, als ich in Luxemburg eingezogen bin, meine Frau kennengelernt hat. Das hat sie dann unterbunden. Das heißt, ich durfte dann also nicht so ein Mini-Versailles aus dem Garten machen. Das hätte ich sicher ganz gerne gemacht. Im Aquarium muss man natürlich auch berücksichtigen, ob die eigenen Ordnungsvorstellungen den Bedürfnissen der Tiere entsprechen. Und ich habe dadurch, dass es so regenwaldartig gestaltet ist, also eine Aquariumform gemacht, die wahnsinnig aufwendig ist. Und auf der zweiten Stufe wird der Aquarianer dann zum Chemiker. Weil Sie können ja mit der heutigen Technik alles messen. pH-Wert des Wassers, Härtegrad des Wassers. Und auf diese Art und Weise gelingt es mir, also mit sehr viel moderner Technik, für die ich sonst nicht zu haben bin. Ich habe ein ganz altmodisches Handy. Aber beim Aquarium habe ich also den höchsten Standard, was mir also ermöglicht, die Wasserverhältnisse des Niger ja ziemlich genau zu simulieren und damit den Elefanten-Rüsselfischen tatsächlich alles biete, was sie brauchen. Nur vermehren werden sie sich nicht, weil da müsste ich die Regenzeit simulieren. Und das ist zu auffällig, mit der Handbrause da zu stehen und Regen zu machen.
Wer versorgt denn dieses Wahnsinnssystem, wenn Sie unterwegs sind? Oder?
Also es reguliert sich ganz gut selber, aber die Nachbarn sind so freundlich und füttern die Fische, wenn ich länger nicht da bin.
Okay, auch so entstehen Arbeitsplätze.
Elefanten-Rüsselfische sind übrigens Fische, die regelmäßig fressen müssen. Die meisten Fische, die kann man auch theoretisch einmal die Woche reichhaltig füttern, größere Fische vor allen Dingen. Aber da diese Fische einen enormen Energieumsatz haben, müssen sie wahnsinnig viel fressen in Relation zum Körpergewicht. Das ist sehr interessant. Und wenn Sie dann irgendwann nicht mehr genug kriegen, dann fangen Sie an, Ihr Gehirn runterzudimmen. Das ist was der Mensch nicht kann. Und das kann der Elefantenrüsselfisch. Das ist auch eine spannende Geschichte. Menschen können den Energieumsatz in ihrem Gehirn nicht selber reduzieren. Das heißt, wenn ein Mensch verhungert, dann verliert er mehr als die Hälfte seines Körpergewichtes, aber nicht einmal 2% seines Gehirngewichtes. Das Gehirn bleibt in der Größe erhalten, weil das Gehirn denkt immer zuerst an sich selbst. Und bei Elefanten-Rüsselfischen gelingt es, das Gehirn quasi runterzudimmen, in so einen Trance- oder Koma-Zustand zu kommen, wenn sie unterversorgt sind. spannende Geschichte. Menschen können das nicht auf vergleichbare Art und Weise.
Wenn jetzt mancher nachdenkt, was reden die denn da über Elefantenrüsselfische? Klingt ja interessant. Was kosten denn Elefantenrüsselfische?
Wenig.
Wenig.
Ja, also viel zu billig. Was also den Haken hat, dass Sie als 14-jähriges Kind oder als 12-Jähriger in den Laden gehen können, können diese Fische theoretisch kaufen, kaufen sich einen Fisch, der ist 2 Wochen später tot. Der verhungert. Wenn die Lebensbedingungen nicht optimal sind, dann stellt er die Ernährung ein. Dann tritt er in Hungerstreik und stirbt daran.
Ich möchte nämlich jetzt von den Elefantenrüsselfischen auf die zweite große Gruppe in Ihrem Leben kommen, nämlich zu Ihren Lesern. Denn der Erfolg Ihrer Bücher fällt, und da ist dann doch eine gar nicht so schmale Brücke zwischen diesen beiden Themenbereichen, fällt zusammen mit einer der größten Wirtschafts- und Finanzkrisen, mit einer kolossalen Verunsicherung. Und wenn das Aquarium eine Sehnsucht nach Ordnung und Sicherheit auch darstellt, bedienen diese Bücher eine Sehnsucht nach Verstehen, nach Ordnung in einer unordentlichen Welt. Würden Sie da mitgehen?
Da würde ich mitgehen, und ich glaube, das Schreiben dieser Bücher hat ja für mich selber etwas von Aufräumen. Also sie erfüllen auch mein eigenes Bedürfnis nach Ordnung. Durch das Schreiben der Bücher versuche ich, meine eigenen Gedanken ja auch zu ordnen. Und ganz offensichtlich habe ich das Glück, dass dieses Ordnen, was ich mache, vielen Lesern hilft, komplizierte Dinge besser zu verstehen und im Dschungel der Wissenschaften, die heute Wissen über den Menschen zutage fördern, sich einen Pfad dadurch zu schlagen.
Also Sie können sich populär ausdrücken, Sie schreiben so, dass man es gerne liest, aber ich denke, vorher muss auch noch was passiert sein, und da kann man einiges erfahren aus der Gesprächskultur in Ihrem Elternhaus, aus Ihrer Sozialisation, also alltägliche Diskussionen über ziemlich große Themen, die aber, so haben Sie es mal umschrieben, so behandelt wurden wie, was weiß ich, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder sonst wie. Also auf sehr verständliche Art und Weise. Ja. Sagen Sie mal ein Beispiel.
Also was sicher auffällig war in meinem Elternhaus, war die, es gab bei uns so gut wie keinen materiellen Wohlstand, aber es gab eine gewaltige Bibliothek. Und diese Bibliothek nahm so viel Raum ein, dass eigentlich das ganze Wohnzimmer mit Büchern angefüllt war. Und dadurch lebte man als Kind eben unter Büchern oder in Büchern. Das heißt, schon die Abbildungen der Buchrücken sind mir noch im Kopf. Die Bibliothek war chronologisch geordnet, also einmal nach verschiedenen Fachbereichen, aber dann nach den Geburtsjahren der Autoren. Das heißt, wenn ich heute eine ungefähre Vorstellung davon habe, dass Musil 1880 geboren ist und Brecht, ich glaube, 1898, dann weiß ich das deswegen, weil ich weiß, wo die im Regal einsortiert waren. Das war also schon beim Bedürfnis nach Ordnung sehr gut Rechnung getragen. Und das Spannende war, wenn wir sonntags am Frühstückstisch saßen, eben auch mit den vielen Geschwistern oder auch Nachbarskinder, die bei uns übernachten, dann wurde vom Hölzchen auf Schöckchen geredet. Das heißt, wir konnten über Tim und Struppi und Asterix reden und im nächsten Moment über irgendein Thema der Literaturgeschichte oder der Philosophie. Und alles wurde ziemlich gleichrangig behandelt. Aber es sprang häufig die Situation dabei raus, dass mein Vater aufsprang, zum Regal ging und dann etwas zeigte, einen Satz oder irgendwas, was ihn beschäftigt hat oder Gedanken. Aber es wurde vor den großen Denkern nie ein Kniefall gemacht. Die bildungsbürgerliche Attitüde, die Heroen der Geistesgeschichte, jetzt auch tatsächlich wie Heilige zu behandeln, der große Goethe oder der große Kant, das gab es bei uns zu Hause nicht, sondern es wurde tatsächlich über diese Menschen geredet mit ihren Stärken und ihren von meinen Eltern gemutmaßten Schwächen, als wären das Leute aus dem Bekanntenkreis. Und das erleichterte den Zugang natürlich ganz ungemein. Und wenn man den Kosmos meiner Eltern gesehen hat, was sie hochgeschätzt haben, was sie weniger hochgeschätzt haben, dann entsprach das auch nicht immer den Vorstellungen der herkömmlichen Literaturgeschichte. Also Robert Musil wurde bei uns zu Hause viel höher eingeschätzt als Thomas Mann. Goethe wurde zwar geschätzt, aber er war jetzt nicht so besonders der Lieblingsautor meiner Eltern.
Wer so gehypt wird, muss überschätzt sein.
Ja, aber es war auch gar nicht jetzt so, dass es irgendwie böse war, sondern dass ich glaube auch in vielem das literarische Urteil meiner Eltern sehr fundiert war. Mein Vater war ein großer Liebhaber von Jean Paul, was sprachlich natürlich viel kunstvoller ist als das, was Goethe gemacht hat. Goethe hat andere Stärken als Jean Paul, aber wenn man als Stilist liest zum Beispiel, muss man sagen, Goethes Prosa ist stilistisch nicht besonders ansprechend und auch nicht besonders hochstehend. Als Lyriker und als Dramatiker ist er bedeutsam, aber Wilhelm Meister ist nun stilistisch gesehen kein besonderes Buch. Wenn man das mit dem vergleicht, was die Engländer in derselben Zeit geschrieben haben, was Fielding, was Sterne und so weiter geschrieben haben, der Witz, der Hintersinn, die Eleganz mit Sprache umzugehen, das war nicht Goethes Sache. Muss man ganz ehrlich sagen.
Jetzt haben wir sozusagen die Gesprächskultur geklärt. Jetzt wissen wir immer noch nicht, warum dann der kleine Richard David Brecht zum Dozenten seiner Geschwister werden musste. Das ist ja dann doch nicht zwangsläufig, oder doch?
Ja, das ist dadurch, ich hatte eine ein Jahr ältere Schwester, die sehr dominant war, die sehr wach war, sehr schnell war, intellektuell viel schneller entwickelt. Und ich war immer so der Gefährte an ihrer Seite und die Hauptanregungen, Inspirationen kamen von meiner Schwester. Und meine Schwester kam zu meinem großen Leidwesen sehr, sehr früh in die Pubertät. Und ich sehr, sehr spät. Und dazwischen liegen dann 3 oder 4 Jahre, die dadurch überbrückt wurden, dass ich dann in den Situationen, wie zum Beispiel im Urlaub, wenn wir dann in Dänemark im Ferienhaus waren, zwangsangewiesen war auf meine jüngeren Geschwister. Und dann wurde ich quasi der Zampano meiner jüngeren Geschwister, der dann sich Spiele ausgedacht hat, aber eben auch Geschichten erzählt oder auch Geschichte erzählt. Ja.
So prägt einen das.
Das prägt einen sehr, ja. Profitieren meine Kinder davon.
Ich habe zweierlei gedacht, weil es gibt auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, wo ihre Eltern, sie und einen Bruder wohl nach Ost-Berlin in den Zoo gehen lassen, alleine wohlgemerkt, S-Bahn und Friedrichstraße raus. Jungs, geht mal, guckt euch das an, toller Zoo. Richard David Precht möchte in diesem Moment Zoodirektor werden, mindestens. Zoologie oder Lehrer, wäre das nichts für Sie gewesen beruflich?
Ja, Zoologie lange Zeit ganz bestimmt. Es ist sicherlich auch ein Fachbereich, ich habe auch Kunstgeschichte studiert, da verstehe ich deutlich weniger von als von Zoologie. Es ist immer eine große Leidenschaft geblieben und es gibt bestimmte Bereiche, Artenkenntnis und auch einige andere Bereiche in der Zoologie, wo ich sicher ein viel größeres Wissen habe als in vielen Bereichen, die ich studiert habe. Das ist so. Diese Geschichte mit dem Tierpark in Ost-Berlin ist natürlich spannend, weil sie die Unerschrockenheit meiner Eltern geradezu wie im Brennglas vorführt. Also ich war 14 und mein Bruder war 10. Und wir sind noch gemeinsam im Tränenpalast der Friedrichstraße dann rüber und dann durfte ich mir selber eine U-Bahn-Station suchen oder einen U-Bahn-Plan und dann sind wir dann alleine durch die DDR. Also zum Alexanderplatz sind wir dann von da aus zu Fuß gegangen, kann ich mich erinnern, und dann haben wir die Linie nach Hönow zum Tierpark rausgenommen und sind dann da alleine in den Tierpark gegangen. Es hat auch alles wunderbar funktioniert. Irgendwann kam damals, hatten Zoowärter noch Uniformen an, ein Zoowärter im Tierpark auf uns zu und musterte uns, weil ihm ganz offensichtlich aufgrund der Kleidung klar war, dass wir keine DDR-Bürger waren. Und der hat dann die Pässe kontrolliert und dann war so ein Moment, wo ich dann doch ein bisschen irgendwie Angst hatte, ne? So Respektsperson. Aber er guckte uns dann auch wirklich streng an und sagte dann, wünsche noch schönen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik. War ich dann ausgesprochen erleichtert, aber vom Tierpark in Ost-Berlin war ich so unglaublich angetan, dass ich dann von da an wirklich den Berufswunsch hatte, nichts anderes werden zu wollen als dort Tierparkdirektor.
Richard David Precht im Figaro Café und wir reden gleich über die Philosophen in der Gesellschaft. Welche Rolle kommt Ihnen zu? Welche Rolle sollten Sie sich aneignen? Da gibt es einige Anregungen von Richard David Precht. Wir werden musikalisch begleitet von Stefan König. Thank you. Das Figaro-Café aus dem Hörsaal 2010 des Instituts für Philosophie der Universität Leipzig. Eine sehr realistische Situation, ein Saal für 100 Menschen mit 200 Menschen besetzt. Wunderbar, freue ich mich sehr. Grund, der Gast des Figaro-Cafés, Richard David Precht, der Philosoph. So wird es gesagt. Und ich frage mich, wieso Philosoph? Eigentlich wäre doch Literaturwissenschaftler richtiger, denn Sie haben literaturwissenschaftlich promoviert, oder?
Ja, das ist jetzt eine verzwickte Angelegenheit. Also ich habe in Germanistik promoviert an der Universität Köln über Robert Musil mit einer ziemlich philosophischen Arbeit, die man nicht als eine klassisch literaturwissenschaftliche Arbeit betrachten kann, weil sie in keinem Falle eine Werkanalyse ist und schon gar nicht eine Analyse der Motivationen des Autors, sondern eine phänomenologische Untersuchung von Wirkungsstrukturen. Und das ist schon etwas sehr Philosophisches. Aber das Entscheidende ist was anderes. Die Frage ist, was tut man? Ist entscheidender über einen Beruf, als was hat man gelernt? Wir sagen ja auch nicht, Angela Merkel wäre Chemikerin oder Physikerin, sondern wir sagen, sie ist Politikerin. Und die Rolle von Philosophen besteht eigentlich darin, den Menschen zu helfen, sich im Leben besser zu orientieren. Und sie ist auch grundsätzlich gesehen ein relativ politisches Geschäft. Wenn wir an die Gründung der Philosophie, der abendländischen Philosophie denken, wenn wir an Platon und Aristoteles denken, dann ging es denen um die Frage, was ist ein erfülltes Leben und wie kann man ein erfülltes Leben für möglichst viele Menschen in der Gesellschaft realisieren. Und zwar zu einem Zeitpunkt der Krise. Platon beginnt seine Philosophie in dem Moment, wo die attische Demokratie noch so tut, als ob sie eine wäre, aber in Wirklichkeit in ein oligarchisches System abgedriftet ist. Und er überlegt sich, wie kann man die Menschen wieder zur Tugend oder auf den rechten Pfad finden und wie kann man das ganze System von der Pike auf erneuern. Das ist die Grundmotivation bei Platon gewesen und auch bei Aristoteles.
Und bei Ihnen jetzt auch.
Mich interessiert diese Frage selbstverständlich auch. Genau, und es gibt noch eine Parallele, nämlich wenn man guckt, wann war Philosophie wichtig? Dann würde man sagen, sie war im klassischen Griechenland wichtig, in einer Zeit von 50, 60 Jahren. Und sie war wichtig etwa in der Zeit zwischen 1730 und 1832, ich nehme mal Hegels Todesjahr als Ende dieser Epoche, nämlich in der Zeit der Aufklärung. In der Aufklärung ist unter dem Einfluss von Philosophie die Grundlage unseres bürgerlichen Selbstverständnisses entstanden, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat und dergleichen mehr. Und alles das wurde vorhergedacht von Philosophen. Wenn man sich heute die Frage stellt, wo stehen die Philosophen in der gesellschaftlichen Diskussion, wo stehen sie im Hinblick auf die Frage nach Gegenwart und Zukunft der Demokratie, dann müsste die Antwort lauten, genau daneben.
Ja, oder zumindest hat Habermas den Gedanken zum Verfassungspatriotismus etwas zu früh gedacht. Bevor wir zu der Rolle von Philosophen in Wirtschaft und Politik kommen, noch ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, vielleicht liege ich daneben, vielleicht ist es eine sehr selektive Wahrnehmung, aber ich stelle immerhin fest, dass populäre Philosophiebücher Bestseller nicht erst seit gestern oder vorgestern sind, sondern schon Jostein Gaarder hat Sophies Welt vorgelegt, ein beeindruckender Erfolg, Anfang der 90er Jahre, im Übrigen das erste Bestseller-Hörbuch überhaupt. Danach begann der Hörbuch-Boom. Und die akademischen Philosophen schweigen still. Das ist so der Eindruck. Sie hatten das gerade auch schon skizziert. Stimmt das oder ist das vielleicht ein ganz anderes Selbstverständnis?
Also das erfolgreichste, die beiden erfolgreichsten populären philosophischen Bücher, die in Deutschland sich verkauft haben, sind die Bücher von Erich Fromm gewesen.
Haben
also
oder Sein.
Haben und Sein haben und Die Kunst des Liebens. Und dann Jostein Gaarder, und es hat auch zwischendurch immer wieder recht erfolgreiche philosophische populäre Bücher gegeben. Das ist überhaupt nichts Neues. Wenn Sie auch gucken, wie viele Bücher es gibt, die zum Beispiel fernöstliche Philosophie popularisieren, das ist ein Riesenmarkt schon seit 30, 40 Jahren, wo sich sehr viele Bücher sehr, sehr gut verkaufen. Also das ist kein grundsätzlich neues Phänomen. Natürlich ein Einführungsbuch wie Wer bin ich und wenn ja, wie viele, das ich für meine Stiefkinder geschrieben habe, zu einem Zeitpunkt, als sie noch jugendlich waren. Das ist nichts, womit man sich berechtigterweise an Universitäten auseinandersetzt. Das ist ja völlig klar. Das ist, wenn man vielleicht vor dem Beginn des Philosophiestudiums sich einen Überblick verschaffen will oder eine gewisse Orientierung haben will, ist das ein interessantes Buch. Aber es ist natürlich kein interessantes Buch für philosophische Seminare, sondern allenfalls für Schulen. Das ist auch die Funktion dieses Buches. Insofern hat das mit der akademischen Philosophie in der direkten Praxis der Universitäten auch keinen Berührungspunkt und wird auch von den allermeisten Philosophieprofessoren nicht gelesen. In Bezug auf das neue Buch ist es ein bisschen anders. Sie können in der Einleitung entnehmen, das ist von 8 Professoren gegengelesen worden aus 8 verschiedenen Fachrichtungen, unter anderem auch von 2 Philosophieprofessoren. Der Anspruch, der hinter diesem Buch liegt, ist, obgleich es ebenfalls populär geschrieben ist, deutlich höher als der eines Überblickswerkes, wie Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Mhm. Und ich habe relativ viele Veranstaltungen an Universitäten gemacht. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass im Regelfall die Aula voll ist. Die Hälfte der Leute, die dann kommen, sind Bürger aus der Stadt. Und die andere Hälfte sind aber immerhin Studenten und die Zahl der Studenten wächst auch. Und das ist schön zu sehen.
Und die akademischen Philosophen, was ist das für eine Einstellung, dass die möglicherweise eher für sich arbeiten als für eine Öffentlichkeit?
Ja, das liegt natürlich an der Entwicklung der Philosophie überwiegend im 20. Jahrhundert, am dominierendsten unter dem Einfluss der analytischen Philosophie. Philosophie wurde im 20. Jahrhundert zu einem Fach, was sie vorher nie gewesen ist. Also Hegel und Kant hatten nicht den Eindruck, ein Fach zu verwalten oder Angehörige eines Fachbereiches zu sein, schon aus dem einfachen Grund, weil alle Fächer fielen in die Zuständigkeit der Philosophie. Die Philosophie verstand sich als Königsdisziplin, die den anderen Disziplinen den Leuchter voranträgt und eben nicht die Schleppe hinterher. Nun hat sich sehr, sehr viel verändert dadurch, dass die Philosophie irgendwann das empirische Los wurde. Das heißt, das reale Leben, die Erforschung des realen Lebens fielen irgendwann nicht mehr in die Domäne der Philosophie, weil es auch zu viel wurde. In dem Ausmaß, in dem wissenschaftlich reales Leben erforscht wurde, in den Naturwissenschaften, in der Psychologie, in der Soziologie, konnten sie das Ganze philosophisch doch gar nicht mehr alles nachvollziehen, verarbeiten, bündeln. Es entstanden immer mehr Disziplinen. Am folgenschwersten war die Abtrennung der Psychologie. Die Psychologie war im Grunde genommen der Versuch, das, was die Philosophen behauptet haben, mit wissenschaftlichen Mitteln, mit naturwissenschaftlichen Mitteln oder mit den Mitteln der Statistik zu überprüfen, zu verifizieren. Und in dem Maße wurde die Philosophie diesen Bereich des empirischen, des realen Lebens los. Sie wurde also spekulativer. Und sie wurde dann durch Wittgenstein und den Siegeszug der analytischen Philosophie formalisiert, zu einer Art mathematischer Disziplin. Und von dort aus gab es zunächst mal kein freiwilliges Zurück mehr. Historisch gesehen wurde man als erstes die Theologie los. Philosophen waren nicht mehr für Gott und die Unsterblichkeit zuständig. Und dann wurde man das Empirische los. Der gesamte Bereich der Metaphysik ist irgendwann der Philosophie verloren gegangen und hat sich in ganz viele Spezialdisziplinen ausgebreitet. Nun passiert folgender Prozess. Das Gleiche erleben die Naturwissenschaften auch. Früher gab es noch Kameralwissenschaften, die man studieren konnte im 17. und 18. Jahrhundert. Und danach entstanden Stück für Stück die Naturgeschichte, später die Biologie, die Zoologie, die Hirnforschung und so weiter. Alles unterteilte sich immer mehr und immer mehr. Die Naturwissenschaften haben enorm profitiert von dieser Spezifizierung in Fächer. Die Geisteswissenschaften haben zwar auf der einen Seite eine Unmenge an Wissen zutage gefördert, es aber nicht mehr so bündeln können, dass sie gesellschaftlich einflussreich geworden sind. Das heißt, sie haben im Zuge der Spezialisierung einen enormen Bedeutungsverlust erlitten. Und davon haben sie sich bis heute auch nicht mehr erholt. Und die Frage wäre ja, wie müsste man denn ein Studium aufbauen, damit jemand noch berechtigterweise als Philosoph die alten Aufgaben wahrnehmen könnte? Der müsste ja nicht in Philosophie allein unterrichtet werden. Der müsste in Naturwissenschaften unterrichtet werden, in Psychologie, in Soziologie, in Wirtschaft. Auch für Wirtschaft waren früher mal die Philosophen zuständig. Das heißt, wir bräuchten eine ganz andere Form von Akademien, in denen Philosophen ausgebildet werden. Die Art und Weise, wie wir an Universitäten so kleine Fachbereiche für Philosophie haben, entspricht natürlich in nichts mehr den Bedürfnissen der Zeit, aber in allem den Bedürfnissen der Fächer, so wie sie heute zugeschnitten sind. Und da gibt es einen Widerspruch.
Ich hätte immerhin jemanden, der das möglicherweise finanzieren könnte, weil er es möglicherweise auch gut findet, Götz Werner, der Chef von den DM-Drogeriemärkten, einer der Protagonisten und Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Der könnte da 2- bis 3-stellige Millionenbeträge für locker
machen. Mir fallen auch noch einige andere ein und Sie dürfen mir glauben, wir planen und arbeiten auch an so etwas.
Und was machen denn diese wunderbar ausgebildeten Generalisten, Elefanten, Rüsselfische?
Also, was die dann anschließend machen sollen, ist eigentlich, wir haben zum Beispiel ein gewisses Problem, wo kriegen wir unseren politischen Nachwuchs her? Und was wissen Menschen eigentlich, wenn sie in die Politik gehen? Es wäre also sehr gut, wenn wir auf diese Art Menschen ausbilden, die Scouts für Sinndefizit sind, die Konsensarrangeure sind, die unglaubliches Orientierungswissen haben, die ganz schnell in der Lage sind, Wissen aus verschiedenen Bereichen miteinander zu verknüpfen. Für diese Menschen gibt es überall, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, in der Gesellschaft, einen enormen Bedarf. Also da muss man sich, glaube ich, wenn man eine solche Akademie besucht hat, Voraussetzung ist, dass man von den allerbesten Lehrern unterrichtet wird. Aber wir haben ein Netzwerk von den fantastischen Leuten, die wir jetzt sich hier versammeln, zusammenkommen und diese Pläne haben und diese Ideen haben. Das sind Spitzenbereiche aus allen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen, Spitzenleute. Und wenn sie da ausgebildet werden, brauchen sie sich, glaube ich, nicht die geringsten Sorgen zu machen. Erstens, dass sie einen Job finden und zweitens, dass ein hoher gesellschaftlicher Bedarf vorhanden ist.
Nehmen Sie mir mal meine größte Angst. In Frankreich gibt es die École Nationale d'Administration. Die hält sich für eine Eliteeinrichtung, ist es wohl auch. Möglicherweise keine Verantwortungselite, sondern tatsächlich eine Privilegienelite, die da entsteht. Aber was läuft da falsch? Denn man
das
möchte
kann man
es ja wahrscheinlich
sagen,
richtig
was
machen.
Da falsch macht. Die Frage ist, welche Studenten werden dort studieren? Das ist die absolute Schlüsselfrage. Und das ist bei allen Elite-Universitäten, bis auf sehr wenige Ausnahmen, die mit dem nötigen Geld und den nötigen Elternhäusern, die sie entsprechend coachen und vorbereiten. Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Ich glaube nicht, dass es allzu schwierig ist, Finanziers für eine solche Akademie zu bekommen. Sie haben gerade selber jemanden genannt. Mir fallen auch, wie gesagt, noch eine Reihe anderer ein. Aber wichtig ist eines. Mich interessieren keine Schulnoten. Ich selber habe ein mittelmäßiges Abitur gemacht. Ich habe zwar einen sehr guten Studienabschluss gemacht, aber ein mittelmäßiges Abitur. Das liegt daran, dass ich mich in vielen Dingen auch einfach gelangweilt habe oder nicht interessiert habe oder einseitige Interessen hatte und in anderen Bereichen nicht und nicht fleißig genug war. Und deswegen würde ich das Gleiche auch für jeden anderen geltend machen lassen. Sie müssen kein gutes Abi haben und Sie müssen kein Geld haben. Sondern wir würden uns im Zweifelsfall die Leute eine Woche lang angucken und dann würden wir sie Essays schreiben lassen und dann würden wir Gespräche mit ihnen führen, dann würden wir versuchen, Motivationen zu ergründen, dann würden wir Spielchen mit ihnen machen und nach einer solchen langen Auswahlzeit suchen wir die aus, von denen wir meinen, dass sie geeignet sind. Aber ich möchte eins dazu sagen, wir reden noch über Science Fiction. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt existiert diese Akademie nur als Idee. Aber ich denke, in diese Richtung könnte vieles gehen.
Sie brauchen noch keine Bewerbung formulieren, nicht mal ansatzweise. Und möglicherweise wird da auch gar nichts draus, weil Steffen Seibert, der Regierungssprecher, dann doch die Handynummer von Herrn Precht herausfindet und anfragt. Im Übrigen, die Bundeskanzlerin hätte Sie gern, Herr Precht, als Berater. Mhm. Was sagen Sie?
Also bei Angela Merkel würde es mich sehr wundern, weil ich mich sehr, sehr selten positiv über sie äußere. Aber es gibt eine ganze Reihe von Politikern, mit denen ich mich treffe. Und die auch zum einen oder anderen Punkt meine Meinung erfragen. Aber das ist natürlich nur die Schwundstufe von dem, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ein Politiker, der einen Arbeitstag hat und der die Pfadabhängigkeiten, denen ausgeliefert ist, denen sie als Politiker ausgeliefert wird, der hat dann ein oder zwei Stunden Zeit oder vielleicht mal drei Stunden, um sich beim Rotwein oder beim Kaffee inspirieren zu lassen. Aber dadurch ändert sich natürlich überhaupt nichts.
Also Pfadabhängigkeit, also das, würde, was man immer schon so gemacht hat und wo man noch nicht abweichen kann.
Ja, ja, wir haben in dieser Republik einen gewaltigen politischen Angststillstand. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Das liegt nicht nur daran, dass das Personal häufig mittelmäßig ist. Wir haben auch einige sehr kluge Leute in der Politik, die ich persönlich kenne, die überhaupt nicht blöd sind und die auch eine breite Bildung haben, die auch Orientierungswissen haben. Aber wenn Sie stärkere Eingriffe in unser System, vielleicht auch eben, das war jetzt ja der Sinn der Übung, positiv verändernde Vorhaben, wenn Sie mit irgendeinem etwas radikaleren Vorschlag kommen, etwas grundsätzlich zu ändern, ist das Wehklagen gewaltig, dann werden Sie den Rückenwind der Presse haben, dann passen Sie nicht mehr in die Parteiraison, die eben in der die Vorsichtigen regieren. Ja, selbst wenn Sie großmäulig sind, sind Sie doch immer vorsichtig. Ja. Und in dieser Situation ist für diese Art Kreativität überhaupt gar kein Spielraum in der gegenwärtigen Politik vorhanden. Und das ist Pfadabhängigkeit. Sie verirren sich in der Wildnis und Sie werden im Zweifelsfall, wenn Sie einen Weg finden, diesen Weg entlang gehen. In der Hoffnung, ein Weg wird schon irgendwie zu einem Ziel gehen, da sind schon andere drauf gegangen und Sie werden nicht querfeldein eine Abkürzung suchen. Und wir hatten gerade Götz Werner angesprochen, also Überlegungen zum bedingungslosen Grundeinkommen und vieles andere mehr. Können Sie, mal abgesehen davon, was jeder davon halten mag, in keiner Partei ernsthaft vorschlagen? Weil die Anzahl der Bedenkenträger so gewaltig sein wird, dass sie grundsätzlich an den Stellschrauben des Systems nichts mehr verändern können. Und so zurrt sich das Ganze zu einer immer größeren Unveränderlichkeit fest. Die Leute sind genervt und gelangweilt über die Fantasielosigkeit der Politik. Sie suchen sich Sehnsuchtsprojektionen, wie Herrn Guttenberg zum Beispiel. Ja, endlich mal einer, der anders und der macht und so weiter. Verlieben sich so sehr in eine solche Idee, dass sie ihm auch dann die Treue halten, wenn er es vielleicht nicht mehr verdient hat. Und das sind sehr, sehr beängstigende Zustände. Wir haben ganz starke Parteienverdrossenheit und ein sehr hohes Bedürfnis an Erlöserfiguren. Und sowas ist natürlich für eine Demokratie nicht gesund. Und statt auf Erlöserfiguren zu setzen, hoffe ich, dass wir eine Transformation von unten in der Gesellschaft hinbekommen. Über mehr Bürgerbeteiligung, über eine Veränderung des Verhältnisses von Bundesländern zu Kommunen und vieles andere mehr, was ich im Buch vorgeschlagen habe. Ich möchte, dass die Bürger stärker in die Pflicht, in die Verantwortung genommen werden, aber auch ganz andere demokratische Möglichkeiten bekommen, als sie es in der bisherigen Parteiendemokratie des repräsentativen Systems haben.
Und genau darüber nämlich Reformvorschläge zum aktuellen demokratischen Staatswesen. Wie kann man Bürger dazu motivieren, sich auch stärker zu engagieren, möglicherweise gleichzeitig ihnen mehr Geld abknöpfen, weil man es auch dringend braucht für das eine oder andere. Darüber reden wir gleich im Figaro Café mit Richard David Brecht, musikalisch begleitet von Stefan König. Richard David Brecht zu Gast im Figaro Café, sein aktuelles Buch im vergangenen Herbst vorgelegt, Die Kunst, kein Egoist zu sein. Darin sehr, sehr viel über das Gemeinwesen, über den Zustand, über die nicht besonders rosige Perspektive, so wie Brecht es sehen will, und über Vorschläge, wie man das Ganze möglicherweise reformieren könnte, auf dass die Demokratie lebt und eine Bürgergesellschaft blühen und gedeihen kann. Und da gibt es ja immer wieder bei solchen Überlegungen, Herr Brecht, den Gedanken, gab es denn eine Zeit, in der möglicherweise da etwas mehr Betrieb war, in der Alternativen nicht für unmöglich gehalten wurden, sondern wirklich gedacht wurden, als darum gekämpft wurde, 60er, 70er Jahre, nennen Sie da sicherlich, auch in der DDR, möglicherweise war das eine Zeit, Ulbricht und Honecker zum Start, da wurden auch nochmal Reformgedanken wach. Aber damals konnten sich Menschen eine Alternative vorstellen. Wenn man diesen Satz hört, denkt man gleich an ihre Eltern. Linkes Elternhaus, da wurden große Ideen gedacht. Meine Frage ist, wurden da wirklich Alternativen gedacht oder wusste man vorzugsweise, was man nicht wollte?
Ich würde zwischen zwei Dingen unterscheiden. Zwischen dem, was meine Eltern damals gedacht haben oder welche Art von Staat sie für wünschenswert gehalten haben, und zwischen dem, was sie getan haben. Das Zweite ist das, was mir mehr imponiert. Ich denke, in der Erziehung ist nicht das wichtig, was die Eltern sagen, sondern das, was die Eltern tun. Von Kleist gibt es den schönen Satz, was lernt ein Kind, wenn es immer ermahnt wird? Ermahnen. Und man guckt sich, den selbstverständlichen Umgang hatten wir vorhin gesagt, mit Philosophen oder den selbstverständlichen Umgang mit Schriftstellern im Elternhaus ab. Das müssen die Eltern einem nicht sagen, die müssen einem nicht extra sagen. Übrigens, Goethe war auch nicht so groß, sondern man sieht in der Art, wie sie über Goethe reden, dass man eine Vorstellung davon bekommt und vielleicht einen realistischen Zugang dazu. Und das gilt natürlich auch für die politischen Taten. Meine Eltern haben, als ich ein kleines Kind war, 5 Jahre alt war, 2 Adoptivgeschwister aus Vietnam adoptiert. Meine Mutter ist auch im letzten Kriegsjahr in Vietnam gewesen. Und das sind Dinge, in die wächst man rein. Die erlebt man als selbstverständlich. Und wir sind dann in eine Gemeinschaft von Menschen hereingeraten, die alle zum damaligen Zeitpunkt Kinder aus Vietnam adoptierten. Mein Bruder Marcel gehörte zu den allerersten Kindern, die überhaupt aus Vietnam nach Deutschland adoptiert wurden, 1969. Das war noch am Rande der Illegalität.
Ihre Mutter hat auch mitgearbeitet bei Terre des Hommes.
Meine Mutter hat bei Terre des Hommes ganz am Anfang mitgearbeitet. Und dadurch waren wir in einer großen Gemeinschaft von Menschen, die alle Kinder adoptierten, manche sogar ziemlich viele, auch behinderte Kinder adoptierten. Kinder, die wirklich definitiv überhaupt keine Überlebenschance mehr gehabt haben. Und ich war als Kind bei diesen Adoptivelterntreffen dabei, die sehr regelmäßig waren. Das waren alles junge Leute, die Väter hatten lange Haare und Bärte, sahen aus wie die Spielkartenkönige und waren Väter, die Lust hatten, mit Kindern zu spielen. Das muss man nochmal dazu sagen, das war Ende der 60er Jahre durchaus nicht so selbstverständlich. Und da war das doch die Rollenverteilung zwischen Mutter und Vater, jedenfalls im Westen, noch ziemlich eindeutig. Und das ist ein Milieu, was ich als unglaublich inspirierend empfunden habe. Nun fällt das zusammen mit der goldenen Zeit der Bundesrepublik. Das heißt, es fällt zusammen mit einer Zeit, in der Universitäten gegründet werden, in der neue Schulen gegründet werden. Hier wächst was, dort entsteht eine Initiative und so weiter. Das heißt, eine gewaltige Aufbruchstimmung. Es war viel Geld da im Staat, es wird viel Geld verteilt und es gab ein Aufblühen von bürgerschaftlichen im Engagement, getrieben als Freiheitsbewegung. Da es vorher den MUF gegeben hatte, ja, es gab in der DDR einen spezifischen MUF, es gab aber im Westen auch einen MUF, nämlich den MUF des Katholizismus, den MUF der Adenauerzeit, einer absolut eingeschränkten Sexualmoral. Es gab keine Gleichberechtigung der Frau. Sie konnten Mitte der 60er Jahre als Frau kein Konto eröffnen ohne die Unterschrift ihres Gatten im Westen. Sie durften keinen Mietvertrag unterzeichnen. Und gegen alles das gab es Freiheitsbewegung und es gab Solidaritätsbewegung. Und das ist eine Welt, in die ich reingeboren wurde. Nicht, weil man mir irgendwas erzählt hat, sondern einfach deswegen, weil ich das gespürt habe, was da für eine Atmosphäre war. Und es ist schon ein bisschen richtig. Ein bisschen suche ich diese Atmosphäre heute und träume davon und frage mich, warum sollte ein solcher sozialer Kubismus heute nicht wieder möglich sein? Und ich sehe auch durchaus Ansätze dazu, dass das wieder passiert. Und entscheidend ist jetzt nicht der ganz große Wurf. Entscheidend ist nicht die große Ideologie. Diese Zeiten sind sowieso vorbei. Die Zeit ist überhaupt, dass man tut, dass man macht, dass man sich fürs Gemeinwohl einsetzt, dass man sich engagiert. Und da sehe ich in manchen Bereichen in Deutschland eine sehr positive Entwicklung, in anderen Gegenden, auch in anderen Stadtteilen, eine enorme Versteppung.
Wobei Sie schon ganz schön hochgreifen bei dem, was Sie sich wünschen für eine neue Bürgergesellschaft. Zitat aus Ihrem Buch, der Kampf um die Bundesländer, also ob sie nun bleiben oder ob sie abgeschafft oder abgespeckt werden, wird in dieser Hinsicht zur Nagelprobe einer neuen Bürgergesellschaft.
Da ist was dran. Ja, das klingt für viele Leute auf den ersten Blick sehr merkwürdig, warum ich so ein großes Problem mit dem Föderalismus habe. Also der Föderalismus ist in Deutschland verfassungsrechtlich garantiert. Den kann man nicht aufheben, aber es steht nur drin, es muss Bundesländer geben. Es steht nicht drin, wie viele. Also rein theoretisch ist es verfassungsrechtlich in Ordnung, wenn es nur noch 3 Bundesländer gäbe, Ost, Süd und Nord. Das wäre eigentlich kein großes Problem. Das könnte man rein verfassungsmäßig könnte man das machen. Jetzt ist die Frage, warum habe ich denn überhaupt was dagegen? Können Sie sich das am Beispiel von Hartz IV sehr schön vorstellen? Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Hartz IV-Gesetzgebung moniert hat, kam man zunächst auf die glorreiche Idee zu sagen, okay, dann erhöhen wir den Hartz IV-Satz um 5 €. Das war zunächst die Antwort darauf. Dann hat man ausgerechnet, das wäre ja schon sehr, sehr viel Geld, nämlich 800 Millionen, die es allein kosten würde, diese 5-Euro-Erhöhung zu machen. Jetzt stellt man sich sofort die Frage und sagt, Himmels Willen, 800 Millionen, wie viel Sozialarbeiter kann man da einstellen, wie viele Kindergartenplätze kann man da schaffen und vieles andere mehr, von dem man natürlich genau weiß, dass es im Hinblick auf die soziale Problematik viel stärker greifen würde, als jemand 5 € mehr für 2 Flaschen Bier in die Hand zu drücken. Das ist doch völlig klar. Geht aber nicht, weil der Bund für die Einstellung von Sozialarbeitern und auch für die Kindergartenplätze gar nicht zuständig ist. Sondern da sind die Länder im Verbund mit den Kommunen zuständig und die Kommunen in Deutschland verarmen in einem rasanten Tempo. In Nordrhein-Westfalen sind 80% aller Kommunen vom Konkurs bedroht. Meine Heimatstadt Solingen, von der ich im Leninkam nur bis Lüdenscheid erzähle, von der blühenden Zeit, als Alsner oben ging, die darf über ihren Haushalt nicht mehr verfügen, die hat eine Haushaltssperre. Das heißt, da dürfen die Bürger jetzt sehr schön demokratisch abstimmen, was alles geschlossen werden soll und was nicht geschlossen werden soll. Und das Schöne ist, das sehen die Menschen ein. Es ist nicht genug Geld da, also müssen wir den Botanischen Garten schließen oder müssen ihn privat bewirtschaften und, oder das Stadion abreißen. Alles gut und schön. Schön ist, dass die Leute das einsehen. nicht schön ist, dass man in 3 Jahren die nächste Streichliste vorlegt. Und in 6 Jahren ist nichts mehr da, was man noch schließen kann. Das ist diese enorme Versteppung der Kultur. Und deswegen möchte ich, dass wir 25% der Steuern direkt an die Kommunen zahlen. Mit dem sehr schönen Nebeneffekt noch, dass ich dann, wenn ich meine Steuern zahle, als jemand wie ich, der sehr viel Steuern zahlt, das Gefühl habe, direkt etwas für meine Lebenswelt zu tun. Und nicht das Gefühl habe, dass der Bund und der macht irgendwas daraus und so weiter. Das heißt, ich habe direkt das Gefühl, ich unterstütze meine Stadt. Ein Gefühl, was sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt sich emotional nicht einstellt. Ich würde sogar noch weitergehen. Wir haben in Deutschland oberhalb des Spitzensteuersatzes die Reichensteuer. Die Reichensteuer zahlen in Deutschland Leute, die als Verheiratete 500.000 netto im Jahr haben oder als Alleinstehende 200.000. Diese Reichensteuer wird natürlich von Reichen sehr ungern bezahlt, weil das in diesem Fall, wenn sie so viel Geld haben, dann enorm hohe Beträge sind. Ich würde diese Reichensteuer, die ich selber zahlen muss, erhöhen. Aber ich würde einen wichtigen Unterschied machen. Ich würde die nicht automatisch abzahlen und abgeben und der Staat übernimmt die, sondern der Staat gibt mir jetzt eine Liste von 10 wichtigen Staatszielen. Zum Beispiel Kindergartenplätze oder Universitäten. Oder wenn man möchte, Krieg in Afghanistan. Ja, was man meint, was jetzt besonders wichtige Priorität ist, wo wir Geld brauchen. Und dann darf ich entscheiden, wohin ich diese Reichensteuer abdrücke und für was. Und wenn ich dann 50.000 oder 100.000 Euro Reichensteuer gezahlt habe für Kindergartenplätze, dann fühle ich mich in dem Moment wie ein Spender, obwohl ich doch gezwungen worden bin, das Geld zu zahlen. Solche Motivationsanreize sind dringend notwendig, um Bürgersinn stärker zu fördern. Und damit dieses Gefühl, der Staat zieht mir das Geld aus der Tasche, von der eine Partei beim letzten Wahlkampf besonders profitiert hat, sich nicht flächendeckend einstellt, sondern klar ist, dass wir das Gemeinwohl damit unterstützen. Aber da gehört auch eine positive Motivation zu. Da gehört auch ein Finanzbeamter zu, der nicht automatisch einschätzt, was ich an Steuervorauszahlungen machen muss, den ich noch nie gesehen habe, ja, der sich auch nicht vorstellen kann, dass ein Selbstständiger nicht jedes Jahr das gleiche Einkommen hat, sondern ich möchte jemanden, der mich anruft und sagt, Herr Precht, wir zahlen immer so viel Steuern, ich würde Sie gerne mal kennenlernen. Wollen wir uns hier auf einen Kaffee treffen? Dann können Sie mal ein bisschen erklären, was Ihre Gewinnprognosen fürs nächste Jahr ist, damit wir mal zusammen die Vorauszahlungen und so weiter festlegen, so wie mein Bankberater das auch macht. Dieses bisschen würde schon dafür sorgen, dass das Interesse der Besserverdienenden am Gemeinwohl steigt und man nicht das Gefühl hat, der Staat ist der Feind.
Von einem netten Dankeschön des Finanzbeamten für die erteilte Einzugsermächtigung mal ganz zu schweigen. Ja. Es wäre so preiswert, wirklich da eine etwas bessere Stimmung herzustellen. Aber die Angst ist eben auch sehr, sehr groß. Herr Precht, Sie hatten es eingangs schon skizziert, dass die Politik von Angst geprägt ist und zum Beispiel bei einer Länderreform, wir hatten unlängst darüber gesprochen, weil Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ja so 3 Kandidaten sind, die man sich gerne als ein mitteldeutsches Bundesland vorstellen möchte. Das schlagende Argument und das Trauma aller Politiker, die durchaus willens sind, ist die gescheiterte Fusion von Berlin-Brandenburg. Von anderen Kleinigkeiten mal ganz abgesehen.
Also die gescheiterte Fusion von Berlin-Brandenburg kann ich verstehen. Also, dass die Brandenburger dagegen waren, weil sie in dem Moment zur Peripherie werden, das ist völlig klar. Aber das andere, das können Sie ja, ne? Mit 2/3 Mehrheit können Sie das ja machen. Also eine Verschmelzung von Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt finde ich hervorragend. Und ich glaube auch, Sie hätten eine gute Chance, das durchzubringen, wenn Sie mal ausrechnen, wie viel Geld Sie dadurch sparen. Und jeder Einzelne von Ihnen. Wenn man diese Rechnung produziert, was die Selbstverwaltung der Länder alles kostet, was diese ganzen Barrieren von eigenen Kultusbürokraten und so weiter Ihnen alles für Hindernisse in den Weg legen.
Sie ahnen nicht, Herr Precht, wie viel es dem Sachsen wert ist, Sachse zu sein.
Das ist im Zweifelsfall eine Frage der Finanzen. Auch der Sachse ist käuflich, wenn er in dem Moment deutlich mehr Geld für seine Stadt dabei rausspringt. Ja, und die Kulturetats erhöht werden, statt gekürzt zu werden, und dass er all den blühenden Wohlstand, den er nach der Wende genießen konnte, dann auch tatsächlich gesichert bekommt und nicht davon ausgehen muss, dass über die nächsten Jahre, ja, sei es in Dresden, sei es in Leipzig, sei es in Erfurt, das kulturelle Klima versteppt und immer weiter versteppt. Dann wird er sagen, gut, dann machen wir doch eine Konstruktion, ein Bundesland, aber so kleine folkloristische Einheiten. Sie dürfen sich weiter als Sachse fühlen, Sie dürfen weiterhin sächsische Meisterin in Kegeln werden, ja, aber Sie brauchen nicht einen sächsischen Kultusminister, da reicht einer für die 3 Länder aus.
Applaus So, und dann merkt der aufmerksame Leser des letzten Viertels Ihres Buches Die Kunst, kein Egoist zu sein, dass Sie durchaus große Sympathien für die Schweiz und die politischen Organisationsformen in der Schweiz hegen. Volksabstimmung sowieso, aber auch die Konkordanzdemokratie. Das heißt, gezwungenermaßen müssen alle Parteien, die in welchem Umfang auch immer gewählt wurden, miteinander eine Regierung bilden. Es mag schwerfallen oder nicht. Welchen Vorteil hätte das?
Wir haben unsere Mehrheitsdemokratie und Konkurrenzdemokratie zu einem Zeitpunkt etabliert, als die Parteien unterschiedliche Milieus repräsentiert haben. Die SPD eben weitgehend die Arbeiterschaft, die CDU überwiegend das katholisch-bürgerliche Milieu.
Die Lagerwahlkämpfe.
Es gab enorme Unterschiede zwischen rechts und links und es gab enorme Unterschiede in der Klientel. Das alles hat sich enorm verwässert. Wir haben diese klaren Unterschiede heute nicht mehr. Das heißt, die weltanschaulich-ideologische Bindung der Parteien hat enorm nachgelassen. Sie wird noch in Wahlkämpfen als Trick aus der Kiste gezogen. Ja, dann tut man wieder so, ja, als SPD, also ja mal links, ja, beispielsweise. Sehr lustig, ne, wenn man überlegt, die ganzen großen Deregulierung der Finanzmärkte haben alles die Sozialdemokraten gemacht, diesen ganzen neoliberalistischen Kurs, ja, den heute nicht mal mehr die FDP vertreten würde, alles die SPD gemacht. Aber im Wahlkampf wird dann immer so getan, als gäbe es, wenn die einen sozialer als die anderen und dergleichen mehr. Also diese Art von Albernheiten kann man sich eigentlich sparen. Wenn man auch überlegt, dieser Reibungsverlust, was das kostet, sich von morgens bis abends wechselseitig das Leben schwer zu machen, obwohl man, wenn man dann in der Regierung ist, vor den genau gleichen Sachzwängen steht und dann die genau gleiche Politik macht, dann stellt man sich die Frage, können wir uns diese Vergeudung von Kreativität und Energie noch weiter leisten? Oder machen wir es wie in der Schweiz? Das würde dann auf deutsche Verhältnisse umgerechnet in etwa bedeuten, die Parteien werden prozentual zu den Stimmen, die sie bei der Wahl kriegen, in der Regierung beteiligt sein. Das heißt, alle müssen es immer miteinander aushalten. Das hätte aus meiner Sicht große Vorteile, dass man über die alten Schemata von rechts und links nicht weiter stolpert, dass man sich diesen Popanz-Wahlkampf erspart, der immer mehr zur Farce wird. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viel kreative Energie in dem Moment in die Problemlösung reingeht, weil eigentlich ist man sich in sehr vielen Fragen einig. Wir haben jetzt zum Beispiel die Scharmützel erlebt zwischen Frau von der Leyen und Frau Schwesig. Da geht es um einen winzigen, kleingedruckten Punkt
in der Sache,
bei den Hartz-IV-Verhandlungen. Von der Sache sind sie sich sehr, sehr ähnlich. Es sind minimale Unterscheidungen, die deswegen aufrechterhalten werden müssen, weil man ja der politische Gegner ist. Die beiden Damen könnten sich abends, ja, beim Bier oder beim Wein in 2 Stunden einigen. Das wäre nicht das Problem. Das Problem ist, dass natürlich die SPD enorm von dieser Debatte jetzt profitiert hat und deswegen in keinen Millimeter preisgeben kann von der gegenwärtigen Position. Und das alles will ich nicht mehr sehen.
In einem Jahr mit x Landtagswahlen zumal.
Ja, das ist übrigens das nächste Problem. Wenn wir die Bundesländer zusammen machen, werden
ja,
wir diese pausenlose Landtagswählerei. Jedes Jahr ein super Wahljahr, weswegen wichtige politische Entscheidungen nicht getroffen werden können. Wir legen uns lahm. Man hat gar nicht darüber nachgedacht, dass man durch die 5 neuen Bundesländer 10 neue Wahlen dazu bekommt. Das heißt, dass man nur noch Superwahljahre hat, weil über Landtagswahlen und Kommunalwahlen sind. In einem Land, wo unausgesetzt gewählt wird, kann nicht mehr regiert werden.
Das sagen Sie jetzt, das schreiben Sie jetzt. Man hört Ihnen zu, Herr Precht. Sie werden eingeladen, Sie treffen Politiker, wen auch immer. Und 100 Vorträge pro Jahr. Manchmal sind auch politische Organisationen, Vereinigungen etc. dabei. Brauchen die das, was Sie ihnen da erzählen, um auf dem Pfad etwas besser gelaunt weiterzumachen? Oder nehmen die wirklich Anregungen? Sind sie da ein Tropfen, der den Stein höhlen kann?
Also ich überschätze meine Bedeutung nicht und die Frage, ob die mich brauchen, müssen sie Ihnen stellen und nicht mir. Andererseits in einer Mediendemokratie achten Parteien sehr darauf, was in der Öffentlichkeit kommuniziert wird und worüber die Leute reden. Mir ist das mal aufgefallen, ich habe in einer Talkshow zur Veränderung der Demokratie einen Aufsatz von Niklas Luhmann, einem Soziologen aus den 60er Jahren, zitiert, der heißt Legitimation durch Verfahren. Und habe versucht, am Beispiel von Stuttgart 21 zu zeigen, dass ein Prozess nicht unbedingt dann demokratisch ist, wenn das Verfahren juristisch wasserdicht ist. Und 2 Tage später habe ich gehört, wie Sigmar Gabriel in einer Rede gesprochen hat, wir müssen darüber nachdenken, ob Legitimation von Verfahren im Beispiel von Stuttgart 21 ausreicht. Dann hat man nicht unbedingt das Gefühl, man habe Wirkung, aber das Gefühl, man habe Erfolg. Das ist ein großer Unterschied. Das ist natürlich ein kurzfristiger Erfolg. Das ist kleines Punkte machen, ein Redenschreiber greift das auf und schreibt das einem Politiker in die Papiere. Aber wenn es gelingt, viele Leute mit ähnlichen Positionen zu beeinflussen oder beziehungsweise, dass man sich Gehör verschafft, dann ist es in der heutigen Zeit so, hinken die Parteien dieser Entwicklung hinterher. Also im Beispiel der Landtagswahlen. Wenn sie in dem Moment Stimmen bekommen, wo sie eine Verschmelzung der Bundesländer propagieren, das können sie als kleine Partei besser als große, weil sonst müssen sie ihr eigenes Personal abschaffen. Aber als kleine Partei, die in diesen Parlamenten sowieso nicht vertreten ist, können sie das natürlich ganz gut. In dem Moment, wo sie damit Wahlkämpfe gewinnen, wird das für Parteien interessant, ungeachtet dessen, dass viele Leute in ihrer Partei das nicht wollen. Es ist ein sehr langsamer und zäher Prozess und ich überschätze nicht die Bedeutung von Situationen. Vor kurzem haben wir über die Finanzkrise geredet, dann reden wir über Gutenberg, morgen reden wir wieder über was anderes. Und es wird immer schnelllebiger und immer kurzfristiger. Und die Beharrlichkeit von Alternativentwürfen kann sehr schnell vorbei sein. Wir haben eine Weile in Talkshows über nichts anderes geredet als über Lage der Demokratie. Jetzt wurde anhand von Gutenberg über Moral geredet, dann wird dann über Arabien geredet, dann wird über was anderes geredet. Und ich überschätze nicht, was es verändert. Aber wenn Sie beharrlich am Ball bleiben, wenn Sie beharrlich darauf einwirken, glaube ich schon, dass Sie ein bisschen was verändern können. Das glaube ich doch.
Manchmal passiert auch ganz Erstaunliches, wenn ein Mann mit entsprechender Reputation und Biografie einmal ganz kompakt Gedanken in die Öffentlichkeit schießt und dann wird das ein sensationeller Erfolg. Wir reden gleich mit Richard David Precht über den Erfolg von Stéphane Hessel, französischer Autor und Diplomat mit deutschen Wurzeln, sage ich gern dabei, Sie dürfen also auch Hessel sagen. Empört euch, sein Werk liegt auch in deutscher Übersetzung vor. Über diesen phänomenalen Erfolg und wie das eventuell auf deutsche Verhältnisse übertragbar ist, reden wir gleich weiter im Figaro-Café aus dem Hörsaal 2010 des Instituts für Philosophie der Universität Leipzig mit einem wunderbaren Raumklima, angenehme gefühlte 25 Grad mittlerweile und Stefan König am E-Piano. Ich bin immer ganz beglückt und beneide Stefan König so ein bisschen um seine Künste. Musik machen Sie selber nicht?
Nein, also wir haben...
Und Sie hören auch nicht viel Musik, oder?
Nein, also wir haben zu Hause alle ein Instrument spielen lernen müssen. Fast alle ohne Erfolg. Und ich war von den wenig Erfolgreichen der Erfolgloseste. Also ein Musiker ist an mir nicht verloren gegangen.
Richard David Precht im Figaro Café. Und wir reden jetzt nicht über ein Buch von Richard David Precht, sondern eins von Stéphane Hessel, französischer Autor, Diplomat, Résistance-Kämpfer, Überlebender, das KZ Buchenwald, 1948 Mitarbeiter der UN-Menschenrechtskonvention. Er selbst Jahrgang 1917 und in Frankreich wurde ein kleines Büchlein, Indignez-vous, so deutsch, empört euch, ein Millionenerfolg in X-Sprachen übersetzt in Rekordgeschwindigkeit. Ein Appell an das Engagement der Jungen, ein Appell daran, die universellen Menschenrechte nicht zu verraten, den Sozialstaat nicht zu verraten. Richard David Precht, welchen Nerv hat Stéphane Hessel damit getroffen?
Es ist interessant zu sehen, dass die Parteienverdrossenheit, auch die Verdrossenheit über eine bestimmte Verschleißerscheinung der Demokratie im Zuge der neoliberalen Politik der letzten 15 Jahre, in Frankreich ganz offensichtlich ähnlich ist wie bei uns. Und es wundert mich nicht, dass er damit einen Nerv getroffen hat. Der große Nerv besteht eigentlich darin, dass all die Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters und vor allen Dingen die Errungenschaften der 60er, 70er Jahre, dass die heute tatsächlich auf dem Spiel stehen. Wir haben in der Bundesrepublik in einer Gesellschaft gelebt, die sich immer stärker ausgeweitet hat in die Form einer Zwiebel, in der sogenannten nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Und Gesellschaften mit einem breiten Bürgertum, mit einer breiten Mittelschicht sind stabile Gesellschaften, sind friedliche Gesellschaften und sind Gesellschaften, in denen man gerne und gut leben kann. Und seit 15 Jahren wird diese Zwiebel ganz langsam zusammengedrückt. Und wenn diese Entwicklung nicht aufgehalten hat, dann ist in 20 Jahren die Form einer Sanduhr, wie ein Schwellenland das hat oder ein Entwicklungsland. Diesen Prozess gibt es. Die Bertelsmann Stiftung hat dazu vor einem halben Jahr eine breite Dokumentation gemacht. Die sind nicht verdächtig, linkes Gedankengut zu verbreiten. Das ist eine tatsächliche Entwicklung. Die Reichen werden reichen, die Armen werden ärmer. Aber das Spannendste daran ist, es geht ein Riss quer durch die Mittelschicht. Es gibt die Gewinner in der Mittelschicht. Das sind auch die, die Ansicht sind, zu wenig Steuern zu zahlen, zu viel Steuern zu zahlen. Und auf der anderen Seite gibt es viel Angst bei denjenigen, die noch gesichert in der Mittelschicht gelebt haben, aber davon ausgehen müssen, bei ausbleibendem Wirtschaftswachstum später vielleicht tatsächlich keine Rente zu kriegen. Die Angst haben, dass ihr Arbeitsplatz nicht langfristig gesichert ist. Und Angst davor haben, durchgereicht zu werden. Und diese Angst ist eine berechtigte Angst. Und es gibt eine Empörung, dass keine politische Partei, egal rechts oder links, irgendein praktikables Rezept vorgelegt hat, wie man dieses Zusammendrücken der Zwiebel aufhalten kann. Das heißt, die radikalen Vorstellungen der Linkspartei sind in meinem gegenwärtigen Europa nicht durchsetzbar. Die SPD hat in dieser Situation völlig versagt, weil sie gerade diesen Neoliberalismus am stärksten überhaupt beschleunigt hat, stärker als alle anderen Parteien. Die rot-grüne Zeit war in dieser Zeit eine enorm gefährliche Zeit, die Zeit der Privatisierung, die Zeit, in denen Kommunen waghalsige Geschäfte mit privaten Investoren eingegangen sind, ja, bis hin zu der Idee, die Bahn an die Börse bringen zu können, eine der größten Schnapsideen der deutschen Geschichte. Und diese ganze Entwicklung ist gefährlich. Und man hat das Gefühl, es ist niemand da, der es aufhält.
Wobei die Situation, ich folge Ihnen bei der Schilderung, wobei ich nicht bemerke eine besondere Empörung.
Also
ich merke Fassungslosigkeit, ich merke Ärger, aber ich glaube, ich merke nicht das, was Stéphane Hessel meint, wenn er sagt, empört euch. Um das mal ganz kurz klar zu machen, ob ich richtig liege, Empörung mag bei Ihren Eltern ein Grund gewesen sein, zwei vietnamesische Kinder zu adoptieren. Da war die Empörung über diesen Krieg wahrscheinlich so groß, dass Sie gesagt haben, also irgendwas müssen wir tun, dann tun wir das.
Die Empörungspotenziale in dieser Gesellschaft sind sicher sehr hoch. Sie haben aber gegenüber der 68er-Zeit einen ganz großen Nachteil. Diejenigen, die sich jetzt empören müssten, haben nichts, woran sie stattdessen glauben. Und das hat die Sache natürlich 68 erleichtert. Das heißt, man hatte damals die Vorstellung, es wäre vielleicht eine ganz andere Gesellschaft sinnvoll vorstellbar. Und diesen Glauben an einen optimalen Totalentwurf haben wir aus sehr guten Gründen heute nicht mehr. Und das macht die Empörung gerade für die Jugend weniger verführerisch. Das Buch von Hessel wendet sich ja vor allen Dingen an die Jugend. Das Spannende ist bei uns, wenn sich jemand empört, sind es die Älteren. Es sind die Angehörigen der bürgerlichen Mittelschichten, die diese 60er, 70er Jahre erlebt haben und jetzt sehen, dass diese Entwicklung gestoppt wird und dass alles das, was unsere bürgerliche Kultur ausmacht, gefährdet ist. Das sind diejenigen, die sich empören. Die Jugend eigentlich insgesamt am allerwenigsten. Und das Ärgerliche an dem Hessel-Buch, was ich eigentlich gut finde, ist, ich habe es meiner 16-jährigen Stieftochter zu lesen gegeben. Die fand es furchtbar langweilig und hat es zum großen Teil nicht verstanden. Ein alter Mann erzählt vom Krieg. Man müsste ein solches Buch, in dem es in erster Linie um seine Person geht und um seine Erfahrung in der Resistance, das interessiert heute nicht. Man müsste den Jugendlichen an die Hand geben, was können wir denn tun? Also auf empört euch muss engagiert euch folgen und muss klargemacht werden, wie man so etwas tun kann. Es muss ein Instrumentarium an die Hand gegeben haben, wie man sich denn engagieren kann, wie man denn Einfluss nehmen kann. Und solche Möglichkeiten gibt es.
Also das engagiert euch, das formuliert Stéphane Hessel in entsprechenden Gesprächen. Ich habe eine andere Sache in diesem wirklich sehr, sehr schmalen Bändchen höchst problematisch gefunden, nämlich einen verständlichen, aber gleichwohl erstaunlichen Geschichtsoptimismus von Hessel. Ich zitiere, Die Geschichte der Gesellschaften schreitet voran, bis am Ende der Mensch seine vollständige Freiheit erlangt hat und damit der demokratische Staat in seiner idealen Form entstanden ist. Das ist ein Hegelianer in Reinform und ein Romantiker, der schwer erträglich ist. Das ist eine schwierige Position, oder?
Also gnadenloser Geschichtsoptimismus ist schwer zu ertragen, weil ich denke, eine solche Position wird durch die Erfahrung, die wir alle machen, parodiert. Und das Gefährliche daran ist vor allen Dingen, wenn ich tatsächlich glaube, es gäbe dialektisch von der Geschichte aus eine Aufwärtsbewegung zum Besseren, dann bin ich blind dafür zu sehen, dass der einzige Fortschritt in der Menschheit, der sich nicht aufhalten lässt, der technische Fortschritt ist. Der moralische Fortschritt einer Gesellschaft ist immer gefährdet und auch der moralische Bestand. Es gibt keine Sicherheit, dass wir in 20 Jahren in Deutschland noch in einer Demokratie leben. Es gibt es nicht. Hegel hat selber gesagt, die glücklichen Stunden der Geschichte, ja, sind die leeren Blätter im Buch der Weltgeschichte. Und wir müssen aufpassen, dass nicht bald das bedruckte Papier anfängt, weil die Gefahren sehr, sehr groß sind. Wir haben ein beispielloses Wirtschaftswachstum immer noch. Jetzt haben wir wieder 3% gehabt. Damit, wir haben relativ wenig Arbeitslose. Zwar beschönigte Statistiken, aber trotzdem relativ wenig Arbeitslose. Was machen wir, wenn die Chinesen all die tollen Wunderwerke der Ingenieurskunst, mit der wir die Welt überfluten, in 10 Jahren alle selber produzieren und keine Autos mehr kaufen und. Dann werden wir möglicherweise kein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mehr haben, sondern wir werden einen Wirtschaftsrückgang unter Umständen haben. Überlegen Sie sich mal, wie stark die Empörungspotenziale, die jetzt schon wegen Kleinigkeiten manchmal ganz schön massiv werden können, ja, Ausländerfeindlichkeit und vieles andere mehr, wie stark die sich in diesem Moment entzünden werden und man wieder die Schuld bei den üblichen Verdächtigen sehen wird, wenn die Grabenkämpfe wieder neu aufreißen. Und alles das wird den sozialen Konsens dieser Demokratie, die einzig und allein auf Wohlstand gegründet ist, sehr, sehr schnell gefährden. Und dafür lohnt es sich, sich rechtzeitig zu engagieren, damit nicht die mit den ganz einfachen rechtspopulistischen Lösungen an die Macht kommen.
Und deshalb wäre es ja sehr schön. Und deshalb wäre es ja auch sehr schön, wenn nach dem französischen Vorbild von Indignez-vous, von Stéphane Hessel in Deutschland ein moralischer Appell von führenden Intellektuellen, zählen wir Sie dazu, Herr Brecht, herausgegeben würde.
Wir haben genau darüber, wir haben darüber nachgedacht.
Ja, erzählen Sie noch mal ein bisschen mehr und warum das vor allen Dingen nicht dazu gekommen ist.
Da darf ich nicht mehr drüber erzählen. Nein, es gab eine Idee von führenden Intellektuellen, ein vergleichbares Buch zu machen, bezogen auf die gegenwärtige Situation in der Bundesrepublik und auch mit konstruktiveren Lösungsvorschlägen. Daraus ist leider nichts geworden.
Das ist an Verlagsfragen gescheitert. Wenn es wichtig wäre, Herr Brecht, dann darf das doch nicht an Verlagsfragen scheitern. Hallo?
Verlegen Sie es selbst.
Nehmen Sie die Erfahrung Ihrer Eltern, gründen Sie den Verlag der Autoren. Bei Salman Rushdie ging das alles wunderbar, flott, als ob es nicht der Rede wert ist. Was fällt Ihnen dazu ein jetzt im Moment? Ich habe Sie noch nie sprachlos gesehen.
Sehr viel
Hallo?
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
So, gleichwohl, Sie die Situation düster beschreiben können, wollen Sie Optimist bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe?
Also ja, ich glaube, ob man Pessimist oder Optimist ist, ist nicht unbedingt nur eine Frage von Lebenserfahrung, sondern ist jedenfalls meine Befürchtung, sehr weitgehend eine Frage des biochemischen Naturells. Ich bin ein Mensch, der im Regelfall morgens gut gelaunt aufwacht. Meine Frau ist das nicht. Und ich habe auch das deutlich optimistischere Geschichtsbild als meine Frau, obwohl wir beide die Lage objektiv relativ ähnlich einschätzen. Ich glaube, ob man diesen Schwung in sich hat, ob man diesen Optimismus hat, ob man im Zweifelsfall glaubt, naja, das wird schon irgendwie gehen, ist wirklich eine Frage von Temperament und tatsächlich auch eine Frage von Biochemie, eine Frage des Serotoninspiegels, wie hoch die Zufriedenheit und die Glücksfähigkeit in Ihnen ist und vieles andere mehr. Vielleicht suchen wir uns die Weltanschauung passend zu unserer Biochemie, aber es ist eben nicht umgekehrt. Also wir passen nicht unsere Biochemie unseren Weltanschauungen an. Das ist merkwürdig, dass so gewaltige Überlegungen wie die von Politik, von Geschichte, von Geschichtsphilosophie häufig abhängig einfach sind von Naturellfragen, deren wir gar nicht selber Herr sind.
Sie haben ja beschrieben, Richard David Precht, was Philosophie einmal war und wie viel das beinhaltet hat und wie viel es wieder umfassen könnte. Da könnte man ja möglicherweise auch auf den Gedanken kommen, Donnerwetter, das wird mir jetzt vielleicht ein kleines bisschen viel. Ich bin Richard David Precht und ich habe darüber geschrieben und darüber und darüber. Ich möchte aber nicht zu jedem denkbaren Thema befragt werden, weil mir nicht zu jedem Thema etwas einfallen möchte. Und ich will auch nicht danach gefragt werden, aber es passiert mir trotzdem. Wie gehen Sie damit um?
Wenn man als Person in der Öffentlichkeit steht, muss man die Kunst erlernen, Nein zu sagen. Also ich bin jeden Tag angefragt worden, zu Gutenberg in eine Talkshow zu gehen und habe das nicht getan. Weil es ist natürlich auch ein wahnsinniges Verheizen der eigenen Einflussmöglichkeiten, wenn sie zu allem ihren Senf dazugeben. Ich finde es ja schon erstaunlich, dass Politiker das tun. Ich habe mich sehr geärgert, dass Angela Merkel sich genötigt hat, zur Sarrazin-Debatte mit dem Satz Multikulti ist tot, ihrerseits noch einen Beitrag zu leisten. Frühere Politiker, ich denke selbst an Helmut Kohl, wären viel souveräner gewesen. Die hätten da einfach gar nichts zu gesagt, die hätten das ausgesessen. Also dieses Bedürfnis, zu allem irgendetwas dazu zu sagen, führt natürlich auch zu einem enormen Verdruss in der Gesellschaft. Und deswegen muss man auch die Kunst beherrschen, sich in bestimmten Situationen selten zu machen und der Versuchung zu widerstehen, jede und sei es noch so unmaßgebliche Meinung, die man zu etwas hat, dann dahin zu geben. Da darf sich dann so jemand wie Alice Schwarzer eine Stunde lang Unsinn reden. Im Zweifelsfall ist mir das lieber und war froh gewesen, da nicht in einer solchen Talkshow zu sitzen und auf diesen Mist noch was sagen zu müssen.
Und wenn das alles ein Ende hat mit den Büchern und wenn Sie vor dem Aquarium sitzen und den Elefantenrüsselfischen zusehen, dem einen in der einen Hälfte und den anderen in der anderen Hälfte, und dann darüber nachdenken, wie das war in diesen spannenden Jahren, Ende 2007 folgende. Wie groß ist da die Gefahr, dass Sie im Rückblick sagen, ich glaube, ich war eine Modeerscheinung der Merkel-Jahre?
Das ist eine Frage, die ich mir natürlich durchaus stelle, weil Sie im Regelfall als Sachbuchautor immer nur einen relativ kurz begrenzten Erfolg haben. Es gibt sehr wenige Autoren in Deutschland, die mehrere erfolgreiche Sachbücher geschrieben haben, außer man kennt sie als Moderatoren oder ähnliche Figuren aus dem Fernsehen oder sind anderweitig irgendwo prominent. Das ist also durchaus möglich, dass das passiert. Ich glaube, dass ich psychisch für mich selber vom Blick der Öffentlichkeit relativ unabhängig bin, denn ich besitze ja nicht nur Elefantenrüsselfische, sondern auch noch 4 Kinder, mit denen ich deutlich mehr Zeit verbringe als mit den Fischen, um hier nicht so ein mönchisches Einsiedlerleben zu skizzieren. Und ich erlebe meine größten Glücksmomente mit Sicherheit nicht in dem Moment, wo ich in einer Talkshow sitze, sondern im Umgang mit den Kindern.
Im Übrigen bin ich auch zuversichtlich, dass bei der von Ihnen skizzierten Akademie der Generalisten in Ihrem Büro möglicherweise dann noch Platz für ein Aquarium sein dürfte.
Also ob ich in dieser Akademie selber überhaupt ein Büro hätte, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Richard David Precht im Figaro-Café. Herzlichen Dank.
Gerne.
Sie dürfen auch gerne trampeln oder mit Stühlen werfen, was immer so in Hörsälen sonst üblich ist. Tun Sie es vielleicht, nachdem Stefan König noch einmal für uns gespielt hat.